Gott ist so gut. Und wir sind an einer Predigtserie zum Thema Triumph des Königs. Und die Worte, die Jesus hier auf der Erde gesprochen hat, sind eigentlich die brillantesten Worte, die es überhaupt gegeben hat. Und wenn jemand noch kurz vor seinem Tod etwas sagt, dann sind das irgendwie noch die wichtigsten Worte, die man hört. Zum Beispiel mein Vater, seine letzten Worte, die er gesagt hat, hat er gesagt, behüte euch Gott. Und das hat nachgeklungen bis heute. Ich weiß einfach, seit 20 Jahren, Gott behütet mich. Weil das sind die letzten Worte von meinem Vater. Behütet euch Gott. Und weißt du was, wenn du so Worte hörst und du merkst, das hat Einfluss auf dein Leben, Worte haben ungeheure Macht. Und Jesus hat am Schluss seines Lebens am Kreuz noch 7 entscheidende Worte oder Sätze gesagt. Und die werden wir jetzt miteinander anschauen, weil diese 7 Statements oder Gebete oder Worte, die er gesagt hat, die haben für die ganze Menschheit eine gewaltige Auswirkung. Und wir wollen uns die jetzt miteinander anschauen, weil sie haben auch für dein Leben einen Einfluss. Das Erste, was Jesus gesagt hat, siehe deine Mutter. In Johannes 19, Vers 26 heißt es, als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er sehr lieb hatte, sagte er zu ihr, das ist dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, siehe, jetzt ist sie deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. In der jüdischen Tradition ist es so, dass der Älteste, der erstgeborene Sohn, ist verantwortlich für die Altersvorsorge der Eltern. Das heißt, also hier vermutlich war Maria schon Witwe, Josef ist gestorben und sie war alleine. Und eigentlich hätte Jesus für sie sorgen sollen und er ist am Kreuz und hat seine Mutter gesehen. Und hat dann geschaut, dass letztlich sein Jünger Johannes für ihn schaut und diese Mutter dann aufnimmt und für sie sorgt. Aber mit diesem Wort hat Jesus nicht nur etwas für seine Mutter gemacht, sondern für die ganze Menschheit. Er hat etwas geöffnet von einer Dimension, was brillant ist auf dieser ganzen Erde. Jesus hat nämlich gesagt, meine Familie sind alle, die mir nachfolgen und mit mir leben. Die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gemeinschaft, die Gemeinde, die Kirche ist letztlich seine Familie. Das sind wir Geschwister und wir haben einen Vater im Himmel und wir sind alle miteinander verwandt durch Jesus. Jetzt kannst du mal den nebendran anschauen und schauen, ah, du bist mit mir verwandt, weil wir sind blutsverwandt durch Jesus. Du kannst sagen, schön, dass es dich gibt. Du bist einzigartig. Wir sehen uns ähnlich. Durch den Heiligen Geist sind wir Geschwister. Und hier hat Jesus etwas geöffnet. Und gerade was wir gehört haben jetzt von Michael, er hat eben einer Frau erzählt von Jesus und die kamen in die Gemeinde. Und sie hat hier wie eine Familie gefunden. Weißt du, wir haben oft, es gibt ja Leute, die haben wie keine Familie mehr. Die haben keine Geschwister, keinen Ehepartner, keine Kinder und die Eltern sind schon gestorben und du bist ganz alleine. Und jetzt hat Esther hier wie eine Familie gefunden. Oder am ersten Gottesdienst war Andreas hier. Andreas kam vor einigen Monaten zum Glauben, weil einige Männer hier von der Kirche, die haben sich so investiert in diesen Andreas. Es geht ihm jetzt gar nicht gut, er ist krebskrank im Endstadion und so. Und er hat auch keine Verwandten, gar nicht mehr. Also die Eltern sind gestorben, keine Geschwister, kein Bruder, keine Schwester, gar niemand. Und jetzt haben diese Männer hier aus der Kirche ihn so begleitet, fast täglich besuchen sie ihn, begleiten ihn und er ist hier wie zu Hause in der Familie. Und jetzt, wenn er hier in den Gottesdienst kommt, also heute Morgen hat es mich so berührt im ersten Gottesdienst. Er kam da hoch und diese Männer haben auch Familie mit den Kindern und das sind wie seine Großkinder, seine Enkelkinder. Er kam mit diesen beiden hier in den Gottesdienst. Das hat mich so berührt, verstehst du? Und er sagt, ich habe laut Arzt noch eine Woche oder so zu leben. Und ich habe ihn heute Morgen geehrt und gesagt, vielleicht ist es dein letzter Gottesdienst. Aber weißt du, wir werden einander sowieso wiedersehen. Wir beten auch für Heilung. Vielleicht geht es deine Heilung oder nicht. Wir sind sowieso einmal beim Vater im Himmel zu Hause. Und weißt du, das Größte von der Gemeinde Jesu ist, dass es ein Zuhause gibt. Wir hatten gerade einen Fachvortrag gehört hier in Spiez von der politischen Gemeinde über dramatische Erlebnisse von Menschen. Da war eine wirklich absolut brillante Dozentin und die hat gesagt, das Hauptproblem von allen Traumas ist, dass es nicht ein Zuhause gibt. wenn das Zuhause nicht mit Liebe geprägt ist, mit Geborgenheit, mit Annahme und Vergebung, wo das Zuhause fehlt, dort ist oft das Trauma am stärksten. Und Heilung geschieht, wo ein Zuhause ist. Und da dachte ich, wow, super Vortrag, das ist die Gemeinde Jesu. Dort bist du zu Hause in einer Kleingruppe integriert. Deshalb ist auch wichtig, dass Menschen in einer Kleingruppe integriert sind, weil ich kann ja nicht 900 Mitglieder alle betreuen. Obwohl ich jede Woche Leute besuche und so weiter. Aber ihr macht ja das. Und das ist gewaltig, was hier geschieht. Wie er zueinander schaut und wie er einander diese Liebe, diese Annahme, diese Wertschätzung gibt. Das ist brillant. Also Kirche ist die beste Erfindung, die es überhaupt gibt. Heute Morgen, als Ursula und ich da beim Begrüßen waren, dachte ich, ich glaube, es gibt sonst keinen Club, wo du mit Kindern, mit den Großeltern und alles da zusammen, einfach so zusammen am Sonntagmorgen im Gottesdienst sitzt. Das ist einmalig. Kein Fußballclub hat das, kein Turnclub, kein Küngeli-Verein, gar nichts, sondern das gibt's nur in der Gemeinde, Jesus. Und Jesus hat das mit diesen Worten geöffnet und gesagt, hey, du hast Bruder, Schwestern, geistliche Mütter, geistliche Kinder, ihr seid eine Familie. Und mit dem ersten Wort, was Jesus am Kreuz gesagt hat, ab jetzt seid ihr eine Familie. Was für eine gewaltige Aussage von Jesus. Einfach einmalig. Und wenn du dich noch einsam fühlst, dann melde dich bitte. Schreib mir ein E-Mail und sag, ich bin einer, ich fühle mich einsam. Willkommen im Club, dann können wir irgendwo schauen, dass du irgendwo integriert wirst. Das ist Familie Gottes. Mich schmerzt es immer wieder, wenn ich feststelle, dass Menschen alleine sind. Aber das ist nicht Gottes Gedanke. Sondern wir sind zusammen eine Familie. Das ist das erste Wort. Das zweite Wort, was Jesus gesagt hat, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und dieser Satz hat eine gewaltige Wirkung. Wir lesen in Lukas 23, Vers 39. Auch einer der Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, lästerte. Bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht. Du bist genauso zu Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott denn nicht einmal jetzt? Wir werden hier zurecht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Dann sagt er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dich. Ich versichere dir, das ist ganz, 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 ganz sicher. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Gewaltige Aussage. Und jetzt sagt er hier, das sind ja zwei. Und eigentlich ist das wie soll ich das sagen? Es ist wie ein Bild für uns Menschen. Hier ist der eine Verbrecher, der hat sich auf die Ebene von Jesus gehoben und gesagt, ja, du bist doch auch nur ein Mensch, du kannst dir sowieso nicht helfen und so weiter, hat ihn nur verspottet. Und auf der anderen Seite ist einer, der da zuschaut und denkt, ja, Jesus verhaltet sich anders als normalerweise die gekreuzigt wurden. Weil die gekreuzigt wurden, die haben über die Römer geschimpft, die haben geflucht und ausgerufen, da waren brutale Aussagen vom Kreuz. Und Jesus hat einfach erduldet. Und geschwiegen. Und dann sogar noch für seine Mutter geschaut. Und er war so bewegt, dass er dachte, ja, dieser ist unschuldig. Und währenddem er das Leiden von Jesus sah und auch sein Leiden, plötzlich dachte er, es ist ja angeschrieben, König der Juden, über diesem Kreuz, das muss er sein. Ich habe noch nie einen Menschen so gesehen wie er. Und dann sagt dieser hier, der Verbrecher auf der rechten Seite, sagt, denk an mich. Und weißt du, das ist ein Leben lang so. Dass wir uns für Jesus entscheiden, ist auf Messerschneide. Jeder von uns hätte sich entscheiden können gegen ihn. Versteht ihr, was ich meine? Jeder. Wir hätten auch sagen können, nein. Und wir hätten sagen können, ja. Und weißt du, es ist so Gnade, dass wir ja sagen. Aber weißt du, das bleibt ein Leben lang bis zum letzten Atemzug. Du kannst bei jeder Entscheidung sagen, rebellisch, erheblich, überheblich, du selbst, ich selbst und du kommst von Gott weg. Du kannst dein Leben lang sagen, Jesus, denk an mich. Jesus, denk an mich. Und das ist das Entscheidende. Und jetzt sagt er noch heute, also genau in diesem Moment, also wenn du Jesus in deinem Herzen hast, wirst du bei deinem Tod augenblicklich Jesus sehen. Du wirst zu Jesus kommen. Das ist nur ein Augenblick zu und offen und du bist bei Jesus und wirst ihn sehen. Heute noch. Es gibt also da keinen Seelenschlaf, wie das auch Paulus sagt im Philipperbrief im 1. Kapitel, Vers 23. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Jesus zu sein. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Was auch viel besser wäre. Verstehst du? Ihn zu sehen, meinen besten Freund. Ich freue mich, ihn zu sehen. Ob ich jetzt hier bin oder oben, spielt keine Rolle. Mir kann sowieso nichts passieren. Warum Christen Angst haben, weiß ich auch nicht. Weil wir sind sowieso in seinen Händen. Wir sind geborgen. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und weißt du, es braucht eigentlich das Einfache. Nur zu sagen, denk an mich. Dieser Verbrecher hat keine einzige gute Tat gemacht. Nicht eine. Er hat nicht ein gutes Leben gelebt. Er hat gar nichts gemacht, um das ewige Leben zu verdienen. Einfach nichts, tut die Quanti nichts, sondern nur, denk an mich. Und mit diesem Denk an mich wird er für immer und ewig im Himmel bei Jesus sein. Ewig bei ihm sein, diese Herrlichkeit erleben. Und dieser hier wird für immer und ewig getrennt sein von Gott und brutale Qualen erleben. Nur mit einem Satz, denk an mich. Wie es in Apostelgeschichte 2,21 heißt, wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, das ist gewaltig. Wir haben ja auch so eine Gruppe im Alpha Life Kurs mit Ausländern und die kommen aus anderen Kulturen und das ist ja auch manchmal herausfordernd. Muss man denn nicht etwas machen, um Gott zu gefallen? Muss man nicht etwas Gutes machen, um dass es reicht? Und gestern hat der Heilige Geist so einen Durchbruch geschafft, wo sie plötzlich erkannten, Jesus ist die einzige Rettung, ohne dass ich etwas tue. Und gerade noch mit Goni gesprochen, gesagt, da sind Tränen geflossen, weil Jesus, der Sohn Gottes, ist der einzige Retter. Wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Denk an mich. Es kam kürzlich jemand zum Glauben und diese Frau hat mir gesagt, mein Grossi ist im Altersheim und kann einfach nicht sterben. Dann fragte ich sie, kennt sie Jesus schon? Nein, kennt sie nicht. Dann habe ich ihr gesagt, dann musst du sie zu Jesus führen. Und habe ihr dann ein WhatsApp geschrieben und gesagt, dieses Gebet, Herr Jesus, ich komme zu dir, bitte vergib mir all meine Fehler, komm jetzt in mein Herz und ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Habe das aufgeschrieben und ihr gesendet und sie hat gesagt, gerade am Montag ging ich zu diesem Grossi und habe mit ihr dieses Gebet gebetet. Dann hat sie gestrahlt und am Schluss gesagt, danke vielmal, jetzt bin ich angekommen und sie ist eingeschlafen für immer. Im letzten Moment, weißt du, im letzten Moment. Gott hat gewartet, dass diese Tochter sich für Jesus entscheidet. Und jetzt ist die Tochter für Jesus entscheidet und das Grossi durfte nicht sterben, bis die Tochter dann ihren Weg zu Gott zeigte. Und im letzten Moment noch, wir werden dann zusammen die Ewigkeit bei Gott verbringen. Was für ein Geschenk. Wer den Namen des Herrn anruft, wird für immer und ewig gerettet sein. Es ist eigentlich so einfach, aber manchmal braucht es schon Demut. Und nicht den Stolz, ich kann es selber. Es ist diese Demut von Jesus. Und das nächste Wort, was Jesus gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieser Satz hat solch gewaltige Wirkung für dein Leben, für mein Leben, für die ganze Welt. In Lukas 23, Vers 34 heißt es, Jesus betete. Und weißt du, wer zu diesem gewaltigen Vater gebetet? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter dem Kreuz teilten die Soldaten seine Kleider unter sich auf und warfen das los. Ich habe einen Bibelausleger, habe ich da einen Kommentar gelesen, dass der gesagt hat, dieses Wort hatte keine Wirkung, weil er konnte da nicht Vergebung aussprechen. Dann habe ich gedacht, halt mal, du hast nicht weitergelesen, was es am Schluss heißt. Währenddem Jesus gekreuzigt wurde, ist schon der erste Verbrecher zum Glauben gekommen. Und gerade als Jesus gestorben ist, hat sich der erste Mensch für Jesus entschieden, nach dem Tod. Und das ist der Hauptmann. Wir lesen das in Johannes 15. Johannes 15. Ich sage es falsch. Markus 15. Das Super. Wir haben geniale Klicker. Merkst du, wir geben dem Klicker mal einen Applaus. Das ist also sehr gut. Markus 15. Ja, es hat ja vier Evangelien, gell? Markus 15, Vers 39. Als der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, ihn so sterben sah, sagt er, ja, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Das heißt, der Heilige Geist hat ihm eine Offenbarung gegeben, dass er Jesus anerkennt als Gottes Sohn. Gewaltig. Und weißt du, auf dieser Erde gibt es so viele Menschen, die sich gegen Jesus versündigen. Und Jesus sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen noch nicht. Zum Glück hat Jesus auch für mich gebetet und für dich gebetet. Gestern haben wir da bei der Sündenliste, als wir die Durchbruchliste durchgegangen sind, hat jemand gesagt, aber weißt du, ich habe Gott verflucht. Ich sagte, ich wollte nicht mit ihm zu tun haben. Aber Jesus hat am Kreuz gebetet, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann hat er gestern sein Leben Jesus anvertraut, weil Jesus schon vorher gebetet hat, dass die Sünde weg ist. Sonst wäre es nicht möglich. Niemand würde zu Gott kommen, wenn Jesus nicht diesen Satz am Kreuz gesagt hätte, vergib ihnen. Weißt du, da ist auch deine Sünde gemeint. Und das heißt sogar, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, reinigt er uns von aller Sünde, als ob wir nie gesündigt hätten. Und er sagt sogar, dass die Sünden bei Gott ausradiert sind. Gott kann sich nicht mehr erinnern. So krass ist das Blut von Jesus. Weißt du, das Blut von Jesus ist so krass. Und er hat es vergossen. Im Blut ist das Leben. Und Jesus hat das Leben gegeben. Und wenn wir das Blut bekennen, bekennen wir das Leben von Jesus. Als wir in Südafrika waren, ist der letztes Jahr, hat Bert Pretorius auch erzählt von einer Kirche, wo sie jemanden in der Kirche erschossen haben. Und genau dieser Pastor ist dann neben uns gesessen und der Sohn auch und die Mutter auch. Und sie haben gesagt, es ging folgendermaßen. Da kam dieser Verbrecher rein mit dieser Pistole und hat dann direkt auf den Pastor gezielt und wollte ihn erschießen. Und der Pastor hat nur gesagt, das Blut von Jesus bedeckt mich. Und er hat viermal versucht abzudrücken und die Pistole hat nicht funktioniert. Dann hat er auf die Frau gezielt und diese Frau hat gesagt, das Blut von Jesus bedeckt mich. Und dann hat er gedacht, wenn es irgendjemand nicht sagt, und dann hat jemand in diesem Schock nicht das Blut Jesu erwähnt und der wurde erschossen. Verstehst du, unterschätze nicht die Kraft des Blutes Jesu. Unterschätze nicht, das ist eine gewaltige Kraft. Nur durch das Blut Jesu werden Sünden vergeben. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der nächste Punkt ist Vers 4, oder der vierte Punkt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In Markus 15, Vers 34 heißt es, gegen 3 Uhr rief Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier zitiert Jesus aus Psalm 22 dieses Wort. Der ganze Psalm 22 ist ein Psalmwort, prophetisch auf Jesus hin. Das ganze Wort. Und Jesus wiederholt dann diesen Psalm und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich habe auch einen Ausleger gelesen, der hat gesagt, weil Gott Vater alle Sünde auf Jesus gelegt hat. Und weißt du was, das ist viel von dieser ganzen Erde. Meine Sünde, das wäre eine Katastrophe. Aber weißt du, dann kommt noch deiner dazu. Und die von Hitler und von allen Menschen auf dieser Erde, die Brutales gemacht hat, allen Missbrauch, alles. Alles kam auf Jesus, jede Sünde. Und dass es einen Moment gab, dass Gott Vater nicht mehr zuschauen konnte. Und mit dieser Sünde, mit dieser dämonischen Kraft, mit dieser teuflischen Macht, ging dann Jesus letztlich ins Totenreich und hat alles für immer besiegt für uns. Und weißt du, diese Gottverlassenheit hat Jesus getragen. Man könnte ja sagen, warum? Warum denn? Es ist interessant, dass hier Jesus selbst sagt, warum? Manchmal gibt es in unserem Glaubensleben Situationen, wo wir fragen, warum? Zum Beispiel war ich diese Woche wieder bei Kevin Blum, der hat ja Long-Covid seit 2,5 Jahren und er ist nur in einem dunklen Raum, weil er die Helligkeit nicht mehr erträgt. Er hat so einen Pamiran, weil er die Lautstärke nicht erträgt, obwohl alles dunkel und ganz leise ist. Und er hat gesagt, seit einem Jahr habe ich keine Sonne mehr gesehen. Ich bin nur noch in diesem dunklen Raum. Und er sagt, ich kann nur ganz wenige Schritte machen. Und wenn ich dann ins Bett liege, habe ich epileptische Anfälle. Es ist zum Verzweifeln, ich weiß nicht mehr, wie ich leben kann. Und er hat bis jetzt immer gesagt, Jesus trägt mich durch. Aber diese Woche hat er mir gesagt, hat er mich verlassen. Und weißt du, manchmal gibt es Situationen, die verstehen wir überhaupt nicht. Hat mich Gott verlassen? Und diese gottverlassene Situation in unserem Leben hat einer getragen am Kreuz. Auch wenn wir es nicht verstehen. Warum? Mein Gott, mein Gott. Und er hat deine Situation auf sich genommen. Es gibt nichts, das Jesus nicht getragen hätte. Auch diese Warum-Frage. Wir werden hier auf Erden nie alles ganz verstehen. Aber dieses Warum hat Jesus, der Sohn Gottes, für dich und für mich getragen. Warum hast du mich verlassen? Der nächste Satz ist, mich dürstet. In Johannes 19, Vers 28 heißt es, Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war, doch die Vorhersage der Heiligen Schrift sollte voll und ganz in Erfüllung gehen. Darum sagte er, ich habe Durst. Und es ist interessant, dass im Alten Testament, gerade im Psalm 22 und dann in anderen Psalmen heißt es, mich dürstet. Und weißt du, all diesen Durst nach Gott, all diesen Durst hat Jesus auf sich genommen. Es heißt, dieser Durst, und er musste das prophetische Wort erfüllen, ich habe Durst, ich habe Durst. Und was mich so berührt bei euch, ihr habt Durst nach Gott. Am Gebetsabend waren so viele da, die haben Durst nach Gott. Am Freitagmorgen mit dem Frühgebet mit unserem Leitungsteam waren wir 5.30 Uhr alle auf den Knien, aber einige haben geweint und gesagt, Gott, wir haben Durst und Hunger nach dir. Wir wollen dich. Wir wollen mehr von dir. Wir wollen diese Wunder, diese Zeichen, diese Heilung, diese Befreiung, diese Erweckung. Wir wollen es. Und wir waren da, da waren einige so von Gott berührt. Wir haben Durst. Und weißt du, diesen Durst hat Jesus auf sich genommen. Und er sagt dann, mich dürstet. Und die Menschen haben ihm dann Essig gegeben und eine Übersetzung sagt sogar Galle und Essig gegeben zu trinken. Und wir lesen in Johannes 18, Vers 11, was Jesus sagt, soll ich etwa den bitteren Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Jetzt sagt er hier, mein Vater gegeben hat. Also, ich weiß also nicht, wie es euch geht, aber manchmal denke ich, dieser Gott hat alles Schwere auf sich genommen. Wir verstehen doch das gar nicht. Jesus hat doch alles einfach gut machen können, aber diesen bitteren Kelch, manchmal müssen wir auch einen bitteren Kelch trinken, wir denken, wieso? Wir können schon sagen, Jesus, du hast alles getrunken, ich muss es nicht mehr haben. Aber nach 35 Jahren Pastor sein, muss ich sagen, ich habe Dinge erlebt, wo Menschen Bitteres getrunken haben, wo ich nicht verstehe. Aber ich weiß, einer hat es getragen. Er hat deinen bitteren Kelch bis zum Ende getragen. Und er hat den ausgetrunken, diesen bitteren Kelch, auf das die Schrift erfüllt wurde. Was für einen Jesus. Stell dir mal vor, wie sehr dich Jesus liebt. Er hat auch deinen bitteren Kelch getrunken. Das nächste, was wir lesen, es ist vollbracht, der sechste Punkt. In Johannes 19, Vers 30 heißt es, nachdem Jesus ein wenig davon probiert hatte, von diesem bitteren Trank, rief er, es ist vollbracht. Und jetzt hat er einmal die Schrift erfüllt. Es gibt nur noch eine Aussage, die er dann macht. Aber das ist die zweitletzte Aussage während seiner Lebzeit hier auf Erden. Und er sagt, es ist vollbracht. Und im Alten Testament ist es so, dass wenn ein Opfer dargebracht wurde auf diesem Brandopferaltar, in dem Moment, als dieses Sündopfer Gott dargebracht wurde und die Asche durch das Gitter fällt und zu Asche wird, hat der Priester immer gesagt, es ist vollbracht. Für deine Sünde ist er gestorben und es ist für dich vollbracht. Die Sünde ist gesühnt. Er hat es getragen. Es heißt, alle Sünde hat er auf sich genommen. Es gibt keine Sünde, die du mehr tragen musst. Es ist vollbracht. Und auch jede dämonische Macht, jede teuflische Macht, jede Krankheit, alles. Und diese Woche war ich wieder auf einem Bauernhof und das war so berührend. Verstehst du, was da geschehen ist? Also dieser Bauer hat dann wirklich sogar diese Dämonen gesehen, wie die gingen. Ich auch noch. Und dann kam solch eine Befreiung auf diesen Bauernhof. Das könnt ihr nicht vorstellen. Was da für Heilung und Befreiung geschieht. Verstehst du, Jesus hat, das weiß ich, Jesus hat mir eine ungeheure Vollmacht gegeben über dämonische Kräfte. Und deshalb gehe ich mit solchem Mut auf diese Bauernhöfe, weil ich weiß, diese Dämonen, die kennen mich schon, bevor ich komme. Und die haben schon ungeheure Angst, weil der in mir lebt, ist stärker, als er in der Welt ist. Und diese Autorität und Vollmacht hat mir Gott gegeben. Und zurzeit läuft das Telefon heiß mit solchen Anfragen. Und weißt du, was ich sehe? Es gibt eine neue Autorität und Vollmacht. Es ist vollbracht. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, die wir nicht verstehen. Auf der anderen Seite nimmt Heilung und Befreiung massiv zu. Und dann das Letzte, was Jesus sagt am Kreuz, sagt der Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. In Lukas 43, Vers 46 heißt es, und Jesus rief laut. Und meistens sind die so schwach, dass sie gar nicht mehr laut rufen können. Er sagt dann laut, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Und Jesus hat ja gesagt, ich habe die Macht, das Leben zu nehmen und zu geben. Es heißt im Johannesevangelium, im 10. Kapitel, Vers 18, niemand nimmt mir das Leben. Ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Sie wollten ja Jesus im Vorfeld schon oft steinigen oder umbringen. Keine Chance. Auch am Kreuz hätten sie keine Chance. Er hat gesagt, ich könnte eine Legion Engel senden oder herbeiholen, die würden mich runterholen. Aber Jesus hat gesagt, ich gebe es freiwillig. Was für einen Jesus, der gesagt hat, ich gebe es für dich, ich liebe dich so sehr, ich gebe es freiwillig. Aber ich nehme es dann 3 Tage später auch wieder. Und jetzt sagt der Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und weißt du, das Beste, was wir machen können, unseren Geist in die Hände von Gott legen. In der Bibel ist ja Seele und Geist oft auch verwoben ineinander zusammen. Und gestern hatten wir dieses Begegnungswochenende und da hat einer gesagt, weißt du, ich kann nicht mal mit meiner eigenen Seele, mit meinem Geist umgehen. Jesus, jetzt gebe ich das dir in deine Hände. Weißt du, wenn du deine Seele, die manchmal unflätig ist, die manchmal so komisch ist, Jesus, ich gebe es in deine Hände. Übernimm das Zeugs. Ich weiß selber nicht, wie mit dem umgehen. Und dann geben wir es Jesus. Dann am Schluss erzähle ich noch eine Geschichte, die mich zutiefst berührt hat. Einer im Alpha-Kurs kam dazu, hat schon mal sein Leben Jesus anvertraut, aber irgendwie hat das noch nicht ganz funktioniert. Man kann das Gebet sprechen, aber der Durchbruch ist im Herzen noch nicht geschehen. Weißt du, du kannst im Kopf kannst du Jesus nachfolgen, aber im Herz einen Durchbruch erleben ist noch eine andere Dimension. Und bei diesem Mann war es so noch nicht ganz durchgebrochen. Und er hat gesagt, er war kürzlich im Fitnessstudio und hat dann so wirklich seine Kraftübung gemacht. Ich weiß nicht, zu Hause irgendwie seine Kraftübung gemacht. Auf jeden Fall diese schweren Gewichte gehoben und plötzlich war Jesus vor ihm. Und dann kam Jesus in sein Herz. Und er hatte alles fallen lassen und gesagt, Jesus, jetzt weiß ich, du bist in meinem Herzen. Es kommt dann der Tag, wo er das hier erzählen wird. Das ist natürlich noch ganz frisch, darum erzähle ich es. Und er hat gesagt, seitdem bin ich anders. Und sein Kollege, der ihn mitgebracht hat vor einigen Wochen, Monaten, der kam heute Morgen zu mir. Weißt du, der hat sich total verändert. Weißt du, wenn Jesus kommt, ist alles anders. Wenn Jesus kommt, ist alles anders. Und weißt du was, die Gegenwart Gottes ist das Entscheidende. Was ich jetzt feststelle in der letzten Zeit, dass wenn ich predige, kommen nach dem Gottesdienst immer Leute, die sagen das Gleiche. Die sagen, weißt du, währenddem du predigst, ist wie Feuer. Wir sehen ein Feuer, das brennt dann direkt ins Herz. Und im Herz bewegt es etwas, das vom Geist Gottes ist. Und weißt du, währenddem du die Predigt heute gehört hast, hat es in dir ein Feuer angezündet. Weil du weißt, dieser Jesus ist ein lebendiges Feuer. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Was hätte ich lieber, es brennte schon. Und heute wird ein Feuer in deinem Herzen brennen, weil du spürst, dass etwas vom Heiligen Geist. Das ist nicht menschlich gemacht, sondern das ist der Geist Gottes, der etwas Neues macht. Und wenn du sagst, ich will das heute auch erleben, diesen Jesus in mein Herz, dann könntest du ein ganz einfaches Gebet beten, das wir jeden Sonntag beten. Und du könntest zum Beispiel sagen, Jesus, ich komme zu dir. bitte vergib mir all meine Fehler. Komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen und ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, und währenddem ich das gebetet habe, habe ich gespürt, dass das Menschen gemacht haben. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, dass du mit deinem Geist in diesen Herzen Wohnung nimmst. Es kommt ein tiefer Friede, der mehr ist als dein Denken. Es ist der Friede von Christus. Und ich bitte dich, Jesus, für uns alle, gib uns eine neue Offenbarung vom Wort Gottes. Was diese 7 Sätze oder diese 7 Worte am Kreuz bedeuten. Siehe deine Mutter. Wow. Siehe deine Kirche. Und das nächste ist, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute noch. Noch heute. Wow. Wenn du diesen Jesus annimmst, noch heute. Und dann, das nächste, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es kann sein, dass du jemandem noch vergeben musst. Mach es wie Jesus. Vielleicht quält er dich, aber vermutlich nicht so brutal wie Jesus. Und du sagst, Jesus, du bist mein Vorbild. Ich sage jetzt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hey, jetzt spüre ich das gerade im Geist. Jemand hat es gemacht. Du hast gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich habe gerade gesehen, wie eine Kette zerbrochen ist. Du wirst frei sein jetzt. Jetzt kannst du nur noch segnen. Und dann mich dürstet. Weißt du, dieses Dürsten nach Gott wird zunehmen, bei uns allen. Das wird zunehmen. Gott, ich will dich. Jesus, ich will mehr von dir. Es brennt ein Feuer. Ich will mehr von dir. Wir sind ganz kurz vor einem geistlichen Durchbruch. Wir sind kurz vor einer Erweckung. Weißt du, dein Durst, dein Hunger nach Jesus, der nimmt noch zu. Und dann sagt er, es ist vollbracht. Und ich sage, wow, ich spüre diese Autorität, diese Vollmacht von Jesus. Es ist für dich vollbracht. Jede Sünde, jede Krankheit, jede dämonische Macht, alles, was der Teufel zerstören wollte, sagt Jesus, ich habe es für dich vollbracht. Ich habe es für dich vollbracht. Und am Schluss sagen wir, Jesus, in deine Hände legen wir unsere Seele, unseren Geist. Bewahre unseren Geist, unsere Seele in deiner Gegenwart. Und ich sehe, wie das Blut von Jesus fließt. Durch jeden von uns. Ihr seid bedeckt durch das Blut von Jesus. Ich sehe das. Und dieses Blut fließt weiter. Wow. Dieses Leben von Gott. Jesus, jetzt möchte ich hier noch von Herzen Danke sagen, dass du am Kreuz für mich und für uns gestorben bist. Es ist vollbracht. Wir sind frei.